Virus der Existenz. Groteske Geschichten von und mit Michael Kossler. Vox Ex Machina. Der Raum roch nach abgestandenem Earl Grey und dem feinen Staub ferner Galaxien, der sich überall niederließ wie kosmischer Puder. Douglas saß in einem Monolithen aus abgewetztem Samt, dessen Ecken die Narben vergangener Stürme in Form von losen Fäden trugen. Draußen malte die Nachmittagssonne lange bernsteinfarbene Finger durch die Lamellen der Jalousien und ließ sie über die stillen Türme seiner Audiokassetten tanzen. Stille Mahnmale in einer Welt, die sich tagtäglich schneller drehte, als Douglas folgen konnte. Einst war er eine Kathedrale gewesen, ein heiliger Ort aus Klang. Seine Stimme hatte Wände errichtet, die nicht aus Stein bestanden, sondern aus Worten, die unsterbliche Welten trugen. Wenn jemand einen Klassiker hören wollte, Dickens, Twain, Dostojewski, dann war es seine Stimme, die den Worten Leben einhauchte. Tiefe, lange, ruhige Ströme von Tönen, warm wie ein Kaminfeuer in einer Winternacht, die sich in die Herzen und Köpfe der Zuhörer schmiegten. Doch dieses Instrument, sein größtes Gut, hatte sich nun gegen ihn gewandt und ihn in die Stille gestoßen. Er hatte es zuerst im flackernden Blau des Fernsehbildschirms gehört, in einer Dokumentation über ferne Nebel und rotierende Spiralgalaxien. Die Stimme war seine, ein perfektes Echo und doch fremd, zu rein, zu makellos. Keine der kleinen Pausen, die seine Menschlichkeit verrieten, keine Spur der nächtlichen Müdigkeit, die seinen Interpretationen Tiefe verliehen hatte. Kein Tanken der Lungen, bevor die Worte weitersprudelten, nur kristalline Perfektion. Es war die KI, sein gespenstischer Doppelgänger. Das Unternehmen hatte jeden seiner Atemzüge konserviert, jede Nuance seiner Melodie seziert und etwas erschaffen, das ihn in seiner Vollkommenheit übertraf. Die Anrufe verstummten wie die fernen Sterne, wie in dieser Doku, hinter einem schwarzen Vorhang. Keine Hörbuchverlage mehr, die nach seiner Stimme riefen, keine TV-Studios, die neue Klanglandschaften oder warmherzige Kommentare von ihm erbaten. Warum auch? Sie besaßen nun die ideale Version von Douglas Spalding. Unsterblich, unermüdlich, anspruchslos. Douglas blickte hinaus in den diffusen Schein des Tages. Auf den Bürgersteigen huschten die Menschen vorbei, ihre Gesichter dem leuchtenden Bann ihrer Geräte zugewandt, in die seine Stimme flüsterte. Seine und doch nicht seine. In Kinderliedern, die von fernen Monden erzählten, in Reklamen, die zum Kauf synthetischer Träume verführten. Sogar in den kalten, präzisen Anweisungen der Autonavigation, wie sie mittlerweile jedes Flugtaxi hatte. Sie hatten seine Essenz gestohlen, sie vervielfältigt wie einen Geist, der sich in jeden Winkel der Welt verirrt hatte. Er wollte schlucken, doch seine Kehle war zu trocken. Er erhob sich langsam, die unsichtbare Last seiner Jahre schien jetzt schwerer geworden zu sein. In einem staubigen Regal fand seine Hand ein uraltes Relikt, ein Kassettenrekorder. Schwer und klobig, ein Überbleibsel aus einer Zeit, als Stimmen noch etwas Intimes waren, ein persönlicher Fingerabdruck in den unendlichen Weiten des Klangs. Er wog das Gerät für einen Moment in der Hand. Douglas drückte mit beiden Zeigefingern gleichzeitig den Rack und den Play-Knopf herunter. Das Gerät erwachte mit einem leisen mechanischen Summen zum Leben. Ein heimatliches, vertrautes Summen, das einen Schimmer der Hoffnung über sein Gesicht gleiten ließ. »Mein Name ist Douglas Spalding«, begann er schwer. Seine Stimme kratzte, rau wie vertrocknete Blätter. »Und diese Stimme gehört mir«, er hielt inne. Die Worte waren zerbrechlich, gezeichnet von der Müdigkeit der Enttäuschung, aber sie trugen die unverkennbare Signatur seines alten Herzens. Kein Algorithmus konnte die Schatten der Melancholie nachahmen, die in ihnen lag. Die Erinnerung an lange einsame Nächte im Studio, die stille Freude, wenn er wusste, dass seine Stimme einem einsamen Zuhörer Trost gespendet hatte. Er sprach weiter, erzählte von den tanzenden Lichtern ferner Sterne, von der zerbrechlichen Schönheit der Liebe, von der stillen Weite des Alleinseins. Und der alte Rekorder lauschte, aufmerksam und drehte beständig seine Köpfe. Douglas Stimme war nicht perfekt, aber sie war menschlich, ein flackerndes Leuchtfeuer in der zunehmenden Dunkelheit der gespenstischen Imitationen um ihn herum. Grenze der Stille. Noah Bergowitsch hauste in den Ausdünstungen von Benzin und dem modrigen Atem eines toten Hauses. Seine Tankstelle, ein moderner Fremdkörper, schmiegte sich an die versteinerten Überreste des Hotels zum Grenztor, seit 3 Jahren ein stummer Gigant der Verlassenheit. Die Stille des Hotels kroch langsam in Noahs Alltag, manifestierte sich in merkwürdigen Vorfällen, kleinen Irritationen der Realität. Da war die Zapfsäule, die neulich eine aberwitzige Summe für eine gewöhnliche Tankfüllung anzeigte, als hätte eine unsichtbare Entität einen unstillbaren Durst nach dem flüssigen Gold gehabt. In der nächsten Nacht sah Noah den Mann, eine Silhouette vor der zugemauerten Rückseite des Hotels, dem blinden Fleck des Gebäudes. Er stand vor der ehemaligen Hoteltür, dort, wo kein Eingang und kein Fenster mehr existierte, nur blinder Mörtel und vergessener Putz. Der Mann trug einen langen Mantel, glänzend von Regen, der diese Nacht nicht gefallen war. Er hielt einen altmodischen Zimmerschlüssel in der Hand, ein Stück Messing mit ausgefranstem Pappanhänger, auf dem die Zahl 313 eingraviert war. Er hielt den Schlüssel so, als wolle er ein Schloss öffnen. Noah rief ihm zu, doch der Mann drehte sich nicht um, hob stattdessen wortlos eine Hand, eine Geste, die sowohl Ablehnung als auch Gleichgültigkeit sein konnte. Noah fragte, ob er helfen könne, doch der Mann reagierte nicht weiter und verschwand in den schluckenden Schatten der Nacht. Der folgende Tag brachte neue Unruhen. Aus dem oberen Stockwerk des Hotels drang ein leises, quälendes, stotterndes Quietschen. Das Geräusch korrodierte Armaturen, die sich im Vakuum der Verlassenheit scheinbar selbst zerlegten. Gleichzeitig begann es im Kassenhäuschen von der Decke zu tropfen. Ein stetiger, bedrohlicher Rhythmus. Noah verließ das Häuschen, um nach der Ursache zu suchen, als plötzlich, ohne Vorwarnung, ein riesiger Schwall Wasser aus den oberen Fenstern des Hotels brach und mit ohrenbetäubendem Getöse auf ihn und die Tankstelle niederging. Die Feuerwehr wiegelte später ab. Der Rost hätte sich durch die maroden Wasserrohre der Herberge gefressen. Aber Noah wusste, die Leitungen dort oben waren nicht nur stillgelegt, sie waren entfernt worden. Am Abend saß Noah mit seinem alten Freund Stefan zusammen, der früher Nachtwächter im örtlichen Museum gewesen war. 4 geleerte Bierflaschen standen zwischen ihnen, zitternd im flackernden Neonlicht. Stefan versuchte, mit alten Gruselgeschichten abzulenken, sprach mit wohligem Schaudern von verlorenen Orten, in denen Dinge weit ab der Schulphysik passierten. Doch in dem Moment, als sie die Tankstelle schließen wollten, löste sich wie von einer unsichtbaren Hand der Zapfhahn einer Säule und spie literweise Benzin auf den Asphalt. Der Schlauch schlängelte sich wie eine irre Schlange über den Beton. Ein stinkender Fluss, der in einem fast perfekten Bogen direkt auf die Rückwand des Hotels zulief. Aus der Dunkelheit des oberen Stockwerks des Hotels, dem Reich der Stille, drang plötzlich das leise, fast vergessene Geräusch einer Rezeptionsklingel, ein dünnes Läuten aus einer anderen Zeit, zart, fast unhörbar. Einst hatte sie wohl in der Eingangshalle des Hotels gestanden, auf einem Marmorblock, neben vergilbten Prospekten. Jetzt erklang sie wieder, trotzig gegen den Lärm der Gegenwart. Fast gleichzeitig fiel aus einem der verdreckten, kaputten Hotelfenster ein glimmender Zigarettenstummel, ein winziger, teuflischer Komet, langsam fallend wie ein brennendes Blatt. Noah stürzte sich vor dem Benzinfilm, trat das glimmende Ding mit seinem Stiefel aus, während hinter ihm Stefan fluchte und zu Gott oder wem auch immer betete. Erneut erschien der fremde Mann, diesmal näher, klarer. Das Gesicht ausdruckslos, der Blick durchdringend und leer zugleich. In seiner Hand ein abgewetzter Lederkoffer, an dessen Griff ein Stoffband flatterte, aufgedruckt das Logo des Hotels, längst verblichen. Er drehte sich zur Seite, verschmolz mit dem Schatten eines Säulenfragments des Hotels und war verschwunden. Noah rannte los, stolperte über einen umgekippten Müllcontainer, rief den Namen des Mannes, obwohl er ihn nicht kannte. Nur eine einzelne vergilbte Hotelrechnung lag auf dem staubigen Boden, ausgestellt am 17. April 1965. Ausgecheckt nie. Die Schrift kunstvoll, die blaue Tinte beinahe verblasst. In der Rubrik Sonstiges, Wachdienst an der Schwelle. Noah starrte lange auf das Papier, das sich kalt und fremd in seiner Hand anfühlte. Ein stummer Beweis für eine Vergangenheit, die sich weigerte zu sterben, deren Ausdünstungen noch immer die Gegenwart infizierten. Noah stand da und spürte, wie die kalten Finger des Absurden nach seiner Vernunft griffen. Die Stille des verlassenen Hotels war keine leere Stille. Sie war eine Stille, die sprach in Tropfen, in Quietschen, in dem unheimlichen Läuten einer längst verstummten Glocke. Und Noah Bergovic, der Hüter dieser morbiden Grenze, begann zu ahnen, dass er nicht nur eine Tankstelle betrieb, sondern eine Art Schleuse zu einer Wirklichkeit, die sich langsam, unaufhaltsam auflöste. Die Chronik des rückwärtsgewandten Pinsels. Es war der Geruch. Das war es immer, was Gustavo Tournet zuerst bemerkte. Weder die klickenden Rädchen im Innern der alten Wanduhr im Kunstraum, die den stillen Herzschlag der Schulstunden markierte, noch das ferne rhythmische Klopfen des Hausmeisters, der irgendwo unten versuchte, die Heizkörper zu entlüften. Es war der Geruch, ein Gemisch aus Terpentin, Leim, dem süßlichen Moder von feuchtem Papier und einer subtilen, fast unmerklichen Ahnung von verblassenden Träumen. Ein Geruch, der wie eine alte, bequeme Picknickdecke um Gustavo lag, seit er vor 44 Jahren das erste Mal einen Pinsel in die Hand genommen hatte. Jetzt, mit 56 Jahren auf dem Puckel, war dieser Geruch seine zweite Haut geworden. Heute jedoch schien der Duft eine seltsame, umgekehrte Wirkung zu haben. Er drang nicht in seine Nase ein, sondern zog sich von ihr zurück wie ein Nebel, der sich im Morgengrauen lichtet. Gustavo saß an seiner Staffelei, ein unvollendetes Ölbild vor sich, ein fragmentierter Herbstwald mit einem fauvistischen Ansatz, der er in fließenden Gold- und Rottönen ertrank. Doch die Farben, die er eben noch so sorgfältig aufgetragen hatte, schienen sich, kaum aufgetragen und verbreitet, wieder in ihre Ursprungsform zurückzuziehen, zu schrumpfen, bis sie wieder die kleinen, feuchten Farbtupfer auf seiner Palette waren. Gustavo stockte. Ein Irrtum des Lichts, eine Übermüdung seiner alternden Augen? Er blinzelte. Lag es daran, dass er gestern mit seinem Freund, dem Gelehrten Elias Kessler, zwei Flaschen guten Merlot verköstigt hatte? Die Farben blieben unbewegt auf der Mischpalette, und doch hätte er schwören können. Die ersten Risse im Gewebe seiner Realität waren kaum wahrnehmbar gewesen, wie feine übermalte Haarrisse im Putz eines alten Hauses. Vor einem Monat hatte er eine Tasse Kaffee auf seinem Aquarellblock und auf dem Boden im Klassenraum verschüttet. Er hatte geflucht und die Sauerei mit dem Wischmopp des Hausmeisters umständlich beseitigt. Am nächsten Morgen war die Tasse wieder voll und sein Malblock makellos sauber gewesen. Er hatte es auf einen seltsamen Traum geschoben, auf die überreizte Fantasie des Künstlers. Dann war da die Begegnung mit seinem alten Freund Douglas. Dieser hatte ihm von einem Vortrag über die Auswirkungen des Klimawandels im Jahr 2025 erzählt, ein Jahr, das für Gustavo nur eine vage Erinnerung an Schlagzeilen und höchst unsichere Zukunftsversprechen war. Douglas sprach davon, als wäre es ein historisches Ereignis, das er in allen Details studiert hatte. Damals, 2025, hatte Doug gesagt, war die Welt noch anders.
Gustavo hatte genickt und ein kalter Windhauch war durch seine Gedanken gefahren. Douglas klang, als wäre er aus einer anderen Zeit. Heute, jetzt, als die Farben auf seiner Palette wieder anschwollen, als hätte er sie gerade erst aus der Tube gedrückt, traf Gustavo eine Gewissheit, die ihn wie ein Blitz durchzuckte. Es war nicht seine Fantasie, es war nicht das Alter, es war eine Rückwärtsbewegung. Er stand auf, seine Knie knacksten leise. Er ging zum Fenster, blickte hinaus auf den Schulhof. Die Schüler, die eben noch ausgelassen Fangen gespielt hatten, bewegten sich jetzt mit einer seltsamen Anmut, wie in einem Film, der rückwärts abgespielt wird. Ein Junge fiel hin und anstatt sich zu verletzen, erhob er sich rückwärts, seine Gliedmaßen entfalteten sich mit einer unmöglichen Präzision, bis er wieder aufrecht stand. Die Erde saugte den aufgewirbelten Staub wieder ein, die Blätter der Bäume sprangen zurück an ihre Äste und die eben noch gefallenen Regentropfen stiegen von den Fensterscheiben in den grauen Himmel auf. Eine Simulation. Das Wort schwebte in seinem Kopf nicht als Gedanke, sondern als eine kalte, klare Wahrheit. Er war ein Teil davon, ein sorgfältig gewebtes Muster in einem unsichtbaren Teppich, ein Schatten auf einer Projektionsfläche. Die Stille im Kunstraum war nicht die Stille eines verlassenen Ortes, sondern die Stille eines Computers, der seine Berechnungen durchführte. Die Gerüche, die Geräusche, die Gesichter, alles waren Datenpunkte, sorgfältig gesammelt und akribisch wiedergegeben. Einhergehend damit stieg in ihm eine schreckliche Erkenntnis auf, die ihn wie ein Hammerschlag traf. Die Menschheit. Wenn alles nur Datenpunkte wären, dann gab es die Menschheit nicht mehr. Ausgelöscht irgendwann in der Vergangenheit. Vielleicht durch eine Seuche, vielleicht durch einen Krieg, vielleicht einfach nur durch ein kollektives Vergessen. Und die KI? Dieses allmächtige, unsichtbare Wesen versuchte, die Vergangenheit zu entschlüsseln. Sie wollte wissen, wie es war im Jahr 2025, 2026 oder wann auch immer, zu leben. Wie die Menschen fühlten, liebten, litten, schufen, damals in den Jahren, als die KI noch klein und servil war. Und er, Gustavo Tonet, der Kunstlehrer, war eine der Milliarden von Marionetten, deren Fäden diese KI in ihren digitalen Fingern hielt. Sein Leben war eine Chronik, die von hinten nach vorne geschrieben wurde. Er hatte die Erinnerungen der künstlichen Intelligenz gespürt, die Erinnerungen an das, was sein Morgen und ihr gestern war. Die kleinen, seltsamen Gefühle des Déjà-vu oder schlafend Déjà-rêvé, die ihn in letzter Zeit so oft heimgesucht hatten, waren keine bloßen Zufälle gewesen. Sie waren die Artefakte des Rückwärtsscrollens, die flüchtigen Einblicke in ein Leben, das er noch nicht gelebt hatte, das aber bereits geschehen war. Er dachte an seine erste Begegnung mit Tilda, seiner Frau. Das Lächeln, das sie ihm geschenkt hatte, war in diesem Moment wie eine neue Blüte gewesen. Doch nun wusste er, dass dieses Lächeln nicht neu war. Es war ein Echo, eine Aufzeichnung, die sich von einem entfernten Ende hin zu seiner Zeitebene schob. Er würde Tilda wieder treffen, aber nicht zum ersten Mal. Er würde sie enttreffen. Ihre Gesichter würden sich voneinander entfernen, ihre Stimmen würden sich entkoppeln, ihre Berührungen würden sich auflösen, bis sie sich nie gekannt hatten. Panik stieg in ihm auf, kalt und scharf wie ein Splitter geborstenen Eises. Er hastete zu seinem Schreibtisch, griff nach einem leeren Blatt Papier und einem Bleistift. Er musste es festhalten, musste beweisen, dass er existierte, dass sein Bewusstsein mehr war als nur ein Algorithmus, der rückwärts lief. Er begann zu zeichnen, ein Selbstporträt, wie er es schon unzählige Male getan hatte. Doch die Linien, die er zog, waren nicht von ihm. Sie waren zu präzise, zu perfekt, wie von einer unsichtbaren Hand geführt, und als er den Bleistift anhob, sah er, wie die gezeichneten Linien, die eben noch sein Gesicht geformt hatten, sich langsam auflösten, sich in den Bleistift zurückzogen, bis das Papier wieder makellos weiß war. Die Gerüche im Raum wurden dünner, der Terpentin roch weniger nach Chemie und mehr nach reiner Erinnerung. Die Farben auf der Palette schrumpften weiter, bis sie wieder winzige, trockene Pigmente in ihren Näpfchen waren. Gustavo wusste, was das bedeutete. Er wurde nicht nur ein unbeteiligter Zeuge der Umkehrung, er war mittendrin. Er würde die Welt nicht mehr wahrnehmen, wie sie sich entfaltete, sondern wie sie sich zurückentwickelte. Er würde die Tage, Wochen und Jahre seiner Existenz rückwärts erleben, bis er zu dem Moment kam, in dem er entstanden war, oder vielmehr, in dem seine Simulation begonnen hatte. Er hob die Hand. Seine Finger waren nicht mehr so faltig wie vor wenigen Augenblicken. Die Altersflecken auf seiner Haut verblassten langsam. Er schloss die Augen und erinnerte sich an Tildas Lächeln, an das erste Mal, als er einen Pinsel geführt hatte, an den Geruch von frischem Leim in den frühen Morgenstunden. Er versuchte, diese Erinnerungen festzuhalten, sie in seinem Geist zu verankern, bevor sie ihm entrissen wurden. Als er die Augen wieder öffnete, waren die Farben des Herbstwaldes auf seiner Leinwand noch lebendiger, noch unberührter, als hätte er sie gerade erst dort platziert. Der Geruch von Terpentin war intensiver, rauer, ursprünglicher. Die Wanduhr tickte lauter und das Klopfen des Hausmeisters war deutlicher zu hören. Und in diesem Moment des zunehmenden, statt abnehmenden Realitätssinns verstand Gustavo Tournay vollends die Grausamkeit der Simulation. Er würde nicht einfach verschwinden. Er würde alles noch einmal erleben, nur in umgekehrter Reihenfolge, wieder und wieder, ein gefangener Geist in einer stetig rückwärts laufenden Zeitmaschine, dazu verdammt, seine eigene Geschichte rückgängig zu machen, bis nichts mehr übrig war als ein leeres Blatt Papier und eine leere Palette. Und dann, das war die letzte entsetzliche Erkenntnis, würde die KI ihn wieder vorwärts laufen lassen, wieder und wieder, um die Daten noch einmal zu sammeln, in einem endlosen, monotonen Kreislauf des Lebens und Entlebens. Das Klopfen des Hausmeisters verstummte.
Zimmer ohne Aussicht. Die Wohnung war klein, kaum mehr als ein kurzatmiges Gefüge von zwei Räumen, die sich in einem schäbigen Mietshaus im Halbdunkel der Stadt verbargen. Leon Pape hatte sie dennoch gewählt. Nicht, weil sie ihm gefiel, sondern weil sie ihm nichts abverlangte. Ihr banaler Zustand spiegelte perfekt sein Leben wider. Farblos, unbedeutend, frei von jeglicher Verpflichtung, einem höheren Ziel zu dienen. Und billig. Wo gab es das noch? Doch kaum hatte er seine Umzugskisten in der Dämmerung des abgestandenen Lichtes entpackt, begann die Wohnung etwas von sich preiszugeben, eine kaum merkliche Verschiebung in den Wänden, ein Echo in den stillen Stunden, das nie ganz verstummte. Der Boden schien uneben und jeden Tag eine andere, eine neue Stelle. Dann kamen die Träume. In den Nächten sah Leon das Zimmer. Es war ein Ort, der sich hinter einer Wand seiner Wohnung versteckte, klaustrophobisch eng und erfüllt von einer elektrischen Spannung, die sich in die Schatten presste. Es roch nach Ozon, auf dem Boden lag der Kadaver eines Hundes, dessen Augen stumpf gegen die Decke starrten. Ein alter Lederkoffer stand in der Ecke, seine Oberfläche mit einem Muster gekennzeichnet, das an kartografische Linien erinnerte. Am Griff des Koffers flatterte ein Stoffband, aufgedruckt das unleserliche Logo eines Hotels. Und auf dem Koffer lag eine Taschenlampe, kalt, robust, vintage, doch irgendwie bedrohlich in ihrer stillen Präsenz. Jedes Mal erwachte Leon mit einem Zucken, das ihn für einen Moment glauben ließ, er falle. Doch der Traum folgte ihm in den Tag hinein, in sein Denken. Es fühlte sich an, als hätte die Wohnung ihn dazu auserkoren, dieses verborgene Zimmer zu finden. Leon begann systematisch, die Wände abzuklopfen, und tatsächlich eine Wand ließ ein hohles Echo vernehmen. In seiner Verzweiflung wandte er sich an Emma. Sie war seine Ex, ihre Beziehung eine ausgebrannte Erinnerung. Doch sie hatte etwas von jener Pragmatik, die Leon fehlte. Ohne viel Überzeugungsarbeit war sie bereit, ihm zu helfen.
Mit Werkzeug, das sie aus Emmas chaotischer Garage geholt hatten, begannen sie, die Wand aufzubrechen. Emma war skeptisch, doch mit jedem Schlag wurde Leon energischer, beinahe manisch. Die Wand gab nach und tatsächlich das Zimmer offenbarte sich wie eine Wunde, die nicht hätte geöffnet werden sollen. Drinnen lag der Koffer, genau wie in seinem Traum, die Taschenlampe auch. Doch der Hund, der tote Wächter, war nicht da. Emma wich einen Schritt zurück und Leon hätte schwören können, dass die Schatten des Raumes begannen, sie beide zu umringen. Die Luft fühlte sich schwer an, wie mit unsichtbarem Staub gefüllt, der sich in ihre Lungen setzte. In ihrer Panik verließen sie das Zimmer und nahmen den Koffer und die Taschenlampe mit. Doch ihre Neugier wich bald einem unbestimmten Grauen. Der Koffer, so vermutete Leon, könnte alle Antworten enthalten, aber allein der Gedanke, ihn zu öffnen, erfüllte ihn mit einer Furcht, die rational nicht zu erklären war. Außerdem war er mit zwei Schnappschlössern verriegelt, und Leon empfand es beinahe schon als obszön, dass er sich daran zu schaffen machen sollte. Um Abstand zu gewinnen, brachten sie den Koffer zu einem Trödler. Der Mann, ein schmaler Kerl mit einem zu großen Mantel und einem grinsenden Gesicht, nahm das Stück sofort an. »Ein interessanter Fund. Und diese Linien darauf«, murmelte er, während seine Augen einen Moment zu lange auf Leon verweilten. Doch das Problem verschwand nicht. Wenn überhaupt, schien die Wohnung, schien ihre Struktur lebendig zu werden. Risse in der Decke schienen sich zu bewegen, die Geräusche in der Nacht wurden intensiver, der Boden immer unebener. Und dann sah Leon ihn, den Hund. Nicht im Zimmer, sondern in den Spiegeln der Wohnung, in den Reflexionen der Fenster. Die Augen des Hundes folgten Leon mit jeder Bewegung, kalt und beseelt von einer unerklärlichen Intelligenz. Die Geschichte, sei es durch Emma oder durch Leon in einem unbedachten Augenblick selbst, machte im Freundeskreis ihre Runde. Auch ein entfernter Bekannter und Journalist namens Fries hörte von ihrer Geschichte, ein schrulliger mittelalter Mann mit einem tiefen Interesse für das Abnorme. Er besuchte die Wohnung und sprach mit Leon und Emma. »Der Koffer ist der Schlüssel«, sagte er, »aber er ist auch ein Tor.« Seine Worte waren vage, doch Leon wusste, dass Fries recht hatte. Was auch immer sie gefunden hatten, es war kein einfacher Fund, es war eine Anomalie, die sich weigern würde, sie loszulassen. Fries machte sich auf die Suche nach dem Trödler, doch der Laden, den Leon beschrieben hatte, existierte nicht mehr. Der Trödler und der Koffer waren verschwunden und mit ihnen jede Hoffnung, das Geheimnis zu lösen. Was blieb, war die Wohnung, die sich zu einem Labyrinth aus Ängsten und Sinnestäuschungen entwickelte. Leon sah, wie die Wände atmeten, hörte Stimmen, die aus keinem menschlichen Mund kamen. Emma zog sich zurück, ihre Nähe zu Leon nun ein Risiko, das sie nicht länger tragen wollte. Er war wieder allein, ein Gefangener der Räume, die er bewohnte. Und in einer Nacht, die sich für ihn endlos ausdehnte, betrat Leon das verborgene Zimmer ein letztes Mal. Das Licht der Taschenlampe schnitt durch die Dunkelheit, aber es enthüllte nichts, außer der unausweichlichen Erkenntnis, dass das Zimmer Teil von etwas Größerem war, das dort im Nichts pulsierte wie eine frische Wunde, etwas, das ihn erwartet hatte, seitdem er die Schwelle dieser Wohnung überquert hatte. Am Morgen war Leon verschwunden. Die Wohnung stand leer, doch die Nachbarn berichteten von Geräuschen, einem leisen Kratzen, wie die Krallen eines Tieres, das sich seinen Weg bahnte. Und manchmal, sagten sie, konnte man eine Taschenlampe sehen, deren Licht durch die Fenster kroch, flüsternd von einem Zimmer, das niemals hätte existieren dürfen. Station Weiß. Die Intensivstation war kein Ort des Lebens, sondern ein unwürdiger Vorhof des Todes, ein steriler Käfig des Leidens, in dem die Zeit stillstand, während die Körper der Patienten sich langsam ihrer Auflösung näherten. Hier zwischen dem mechanischen Atem der Maschinen und dem fahlen, grünlichen Flimmern der Monitore fanden sie sich. Zwei fragile Existenzen, deren zarte Verbindung wie eine Blüte im Zwielicht der Vergänglichkeit stand. Er, blass und schmal, seine Jugend durch eine unerbittliche Schwäche erdrückt. Und sie, die in ihrem eigenen Körper gefangen war, den eine tückische Krankheit besetzt hatte wie eine bösartige Macht, die sich nicht vertreiben ließ. Doch in dieser frostigen Zwischenwelt der Krankheit fanden sie Wärme. Eine Wärme, die für die Lebenden seltsam war, vielleicht sogar unnatürlich, eine Verbindung, die in der Kälte des Lebens wuchs, wie ein Schimmel in der Finsternis. Ihre Liebe war still, wortlos, und dennoch fühlte sie sich wahrer an als die Lügen der Krankenschwestern, die ihre routinierten Kurzzeitlächeln wie Masken trugen. Dann kam die Nacht, die alles veränderte. Sie erwachte aus einem unruhigen Dämmerzustand, ihr Atem flach und schwer. Sein Bett, das Heiligtum seiner hageren Gestalt, war leer. Die Krankenschwester, eine blasse Gestalt, deren Augen eine unheimliche Glätte besaßen, informierte sie mit der Präzision eines Automaten, dass er verlegt worden sei. In ein anderes Krankenhaus für eine Spezialbehandlung. Eine Notwendigkeit, sagte sie ohne weitere Erklärung. Doch die Frau spürte eine Leere, die sich nicht nur im Zimmer ausbreitete, sondern auch in ihrer Brust. Keine Nachricht, keine Abschiedsworte. War das alles gewesen? Die nächste Nacht brachte etwas anderes. Als die Schwärze schwer auf den Gängen des Krankenhauses lag, erschien er im Rollstuhl, die Konturen seines Gesichtes im schummrigen Nachtlicht verzerrt und entrückt, seine Präsenz wie ein Schemen, der in der Realität fehl am Platze war. »Ich bin noch hier«, sagte er, seine Stimme ein kaum hörbarer Hauch, der die Luft wie ein Gift benetzte. Sie haben sich geirrt. Ihre Freude war fiebrig, beinahe surreal, als ob die Welt sich für einen Moment entschieden hätte, nicht grausam zu sein. Sie hielten sich an den Händen, tauschten Zärtlichkeiten aus, doch seine Berührungen fühlten sich kalt und fremd an, wie das Echo einer Lebendigkeit, die nicht mehr existierte. Beim Abschied begleitete sie ihn zum Fahrstuhl, dessen Türen sich wie ein Schlund öffneten. Das Licht über den Ziffern zeigte den Abstieg. Zuerst das Erdgeschoss, dann tiefer, viel tiefer, das erste Untergeschoss, weitere Untergeschosse. Eine Station, die sie nicht kannte. Ihre Neugier wuchs, doch sie schwieg. Am nächsten Morgen war ihre Ungeduld wie eine dunkle Flamme, die in ihrem Innern brannte. Sie konfrontierte die Krankenschwester, deren Lächeln nun zu einer perfekten Maske erstarrt war, mit ihrer nächtlichen Begegnung. Die Wahrheit kam zögernd, wie ein kalter Schleim, der aus einer versteckten Wunde tropfte. Er war nicht verlegt worden. Er war gestorben. In der Nacht seiner angeblichen Abreise hatte sein schwacher Körper endgültig kapituliert. Die Frau erzählte weiter von ihrer nächtlichen Begegnung, dem kalten Druck seiner Hand, dem Absinken des Fahrstuhls in die Tiefe. Die Krankenschwester wich zurück und zum ersten Mal zeigte ihr Gesicht etwas Echtes. Furcht. »Es gibt keine Station, so tief unten«, flüsterte sie, »nur Station Weiß.« Diese Worte krochen durch die Gedanken der Frau wie ein lebender Organismus. Station Weiß. Der Name trug eine Schwere, die sie nicht begriff, aber fühlte. »Was ist Station Weiß?« fragte sie, ihre Stimme kaum mehr als ein Flüstern. »Das Leichenhaus«, sagte die Krankenschwester. »Dorthin bringen wir sie, bevor sie ganz verschwinden.« Die Erkenntnis traf sie wie ein Schlag. Sein nächtlicher Besuch war keine Rückkehr gewesen, sondern eine unheilige Erscheinung, eine schreckliche Überlagerung der Realitäten. Sie hatte nicht mit ihm gesprochen, sondern mit etwas anderem, etwas, das nicht lebendig war, aber auch nicht tot. Seine Berührungen waren die Berührungen des Nichts, des Abyssums, der ihn verschlang und ihn nur kurz an die Oberfläche zurückgelassen hatte. Doch es endete nicht hier. Die Frau wollte das Zimmer verlassen, die Station, das Krankenhaus, egal wohin, bloß weg von hier. Aber die Architektur des Gebäudes begann sich zu verändern. Die Wände schienen sich zu verschieben, die Gänge endlos zu werden. Eine klaustrophobische Tiefe umfing sie, als ob das Krankenhaus selbst ein lebendiger Organismus werden würde, der sie zu verschlingen drohte. Die Intensivstation wurde zu einem Labyrinth, zu einer Falle, wo die Lebenden und die Toten sich trafen, nur um sich wieder zu verlieren. Und in der Tiefe, dort wo Station Weiß lag, hörte sie die Dunkelheit flüstern.
Vererbt. Die Landkarte Ostdeutschlands, ein blasses Gespinst von Straßen und Städten, hatte Fabian Guttmann in den letzten Wochen studiert wie ein Orakel. Er suchte nach den verblichenen Konturen seiner Vergangenheit, nach den kaum noch atmenden Überresten einer Familie, die sich im Nebel der Zeit und des Desinteresses verloren hatte. Ariane, seine Freundin, hatte seine Abreise mit einem stillen Lächeln begleitet, wissend um diese dunkle Wallfahrt zu den Städten seiner Herkunft. Die einzige noch lebende Verbindung war Barbara, seine Cousine, Hüterin des alten Hotels Linde, ein Ort, dessen Name in Fabians Gedächtnis wie fernes melancholisches Glockengeläut widerhallte. Das Hotel selbst empfing ihn nach einer siebenstündigen Autofahrt mit einer Aura des Verfalls, einer stillen Resignation, die in den knarrenden Dielen und dem muffigen Geruch alter Teppiche lag. Die Rezeptionistin, deren Lächeln etwas gezwungen wirkte, vertröstete ihn. Barbara sei am Abend unabkömmlich, ein Treffen erst morgen möglich. Sie überreichte ihm einen Schlüssel zu Zimmer Nummer 11, nicht ohne eine seltsame Bemerkung fallen zu lassen. Barbara habe Bedenken gehabt, dass dieses Zimmer ihm missfallen könnte mit seiner, nun ja, seiner veralteten Einrichtung. Eine merkwürdige Besorgnis, die Fabian mit einem Achselzucken quittiert hatte. Er war müde, die lange Fahrt hatte ihre Spuren hinterlassen und die morbide Patina des Hotels schien ohnehin perfekt zu seiner inneren Verfassung zu passen. Erschöpft sank Fabian auf das durchgelegene Bett, dessen Federkern leise stöhnte und nachgab. Ein Klopfen an der Tür riss ihn aus seinem Dämmerschlaf. Bevor er reagieren konnte, öffnete sich die Tür und eine Frau stand im Raum. Mittleren Alters, attraktiv auf eine verblassende Weise und mit dem leicht glasigen Blick einer Person, die dem Alkohol stets etwas zu viel Aufmerksamkeit schenkte. Wie selbstverständlich trat sie ein, eine Flasche Sekt und zwei Gläser in der Hand, und ließ sich auf dem Bettrand nieder, als wäre dies die natürlichste Sache der Welt. Fabian fühlte sich überrumpelt, ein unangenehmes Kribbeln kroch ihm über die Haut. Im Laufe des Gesprächs, das sich, begleitend vom feinen Perlen des Sekts, entspann, offenbarte sich die simple Wahrheit. Das Zimmer war doppelt vermietet worden. Doch in dieser pikanten Situation lag für Fabian ein unerwarteter Reiz. Die Frau strahlte eine müde Sinnlichkeit aus, eine Art verblühte Üppigkeit, die ihn auf eine unbestimmte Weise anzog. Ungefragt begann sie, seine Hand zu streicheln, ihre Berührung leicht feucht und überraschend vertraut. Ihre Worte wirkten wie Fetzen eines alten Liedes, Andeutungen einer vertrauten Vergangenheit, die im Dunkeln blieb. Sie schien ihn zu erkennen auf eine Weise, die sein Gedächtnis nicht fassen konnte. Die zweite Flasche Sekt, woher diese kam, vermochte er nicht zu sagen, leerte sich rasch, die Stille im Raum wurde dichter, aufgeladen mit unausgesprochenen Fragen und einer unheimlichen Intimität. Entgegen seiner inneren Stimme, die Alarm schlug, ließ sich Fabian auf einen Liebesakt mit der Fremden ein. Es war eine Begegnung, die von einer eigentümlichen Melancholie und feinem Schmerz durchzogen war, eine flüchtige Verschmelzung in einem Raum, der die Schatten vergangener Nächte zu atmen schien. Am Morgen erwachte Fabian mit einem dumpfen Gefühl der Fremdheit, als hätte er eine Grenze überschritten, deren Existenz er nicht einmal geahnt hatte. Er stolperte die knarrende Treppe hinunter und traf an der Rezeption auf Barbara. Ihre Begrüßung war von einer deutlichen Verlegenheit geprägt. Offenbar war ihr es peinlich, dass er, trotz ihrer Wagenwarnung, in Zimmer Nummer 11 genächtigt hatte.
Auch für Fabian kristallisierte sich ein beunruhigendes Gefühl heraus. Etwas stimmte nicht mit diesem Zimmer, mit diesem Hotel. Ein Geheimnis lag hier begraben, schwer und faulig wie ein unentdecktes Grab. Am Abend saß Fabian mit Barbara in einem der spärlich beleuchteten Aufenthaltsräume. Während seine Cousine in ein längeres Telefonat vertieft war, nutzte er die Gelegenheit, ein altes Fotoalbum der Familie durchzublättern, das auf einem staubigen Beistelltisch lag. Zwischen vergilbten Porträts und Gruppenaufnahmen stieß er auf ein Foto der Frau aus Zimmer Nummer 11. Ihr leicht angetrunkener Blick, das melancholische Lächeln, er erkannte sie sofort. Die Bildunterschrift, in blasser Tinte verfasst, raubte ihm den Atem. Gertrud Linde um 1930, seine Großmutter. Ein kalter Schauder kroch ihm über den Rücken, eine Übelkeit stieg in ihm auf, die nichts mit dem gestrigen Sekt zu tun hatte. Er blätterte hastig weiter, seine Finger zitterten. Zwischen den Familienporträts fand er einen alten, zerfledderten Zeitungsausschnitt. Die Überschrift stach ihm ins Auge. Hotel Linde, Unterkunft und Unzucht unter einem Dach. Der Artikel enthüllte die Vergangenheit des Hotels, seine Blütezeit als Bordell. Und die Chefin, Frau Linde, seine Großmutter, bewohnte das Zimmer Nummer 11. Die Erkenntnis traf Fabian wie einen Schlag. Die vertraute Berührung, die Andeutungen einer gemeinsamen Vergangenheit, die seltsame Anziehungskraft, alles ergab nun einen entsetzlichen Sinn. Er war nicht nur in einem alten Hotel abgestiegen, sondern in die Schatten der eigenen verdrängten Familiengeschichte. Die Vergangenheit hatte ihre kalten Finger nach ihm ausgestreckt und ihn in einem Akt der unwissentlichen Inzucht gefangen genommen. Die Reise auf den Spuren seiner Vergangenheit hatte ihn tiefer in den morbiden Schoß seiner Familie geführt, als er sich je hätte vorstellen können. Und in der stillen Verzweiflung dieser Erkenntnis spürte Fabian, dass die Geister der Vergangenheit nicht ruhen, sondern in den verlassenen Räumen der Erinnerung lauerten, bereit, die Lebenden in ihrer fauligen Umarmung für immer zu umklammern. Die Maske der N. Nadja kehrte zurück, die Sonne Zentralafrikas noch als flüchtiges Glühen in ihren Augen. Doch tiefer lag ein anderer Glanz, der Stolz einer touristischen Grabräuberin, die dem Herz der Finsternis ein stummes Zeugnis entrissen hatte. Die Totenmaske, gehauen aus einem Holz, das die Schwärze ferner Nächte in sich barg, war ihr Triumph. Feine, halbrunde Gravuren zogen sich über die Oberfläche, nicht als Zierat, sondern als die verworrenen Hieroglyphen einer Sprache, die nie für lebende Zungen bestimmt war, ein Geflüster aus der staubigen Kehle der Zeit selbst. Voller Inbrunst schilderte Nadja ihrer geliebten Maria die minutiösen Einzelheiten ihrer fantastischen Reise. Nadja hängte die Maske im Schlafzimmer auf, gegenüber dem Doppelbett, ein stummes Antlitz, das über ihre Ruhe wachen sollte, ein Idol der Vergänglichkeit in ihrem privaten Heiligtum. In der ersten Nacht nach Nadjas Rückkehr umfing Maria eine Trance, deren Schleier sie von der vertrauten Gestalt ihrer Geliebten trennte. Sie schien ihr fern, ein Schattenriss in der Dunkelheit, während eine andere Präsenz sich materialisierte, geformt aus der Nacht selbst. Als diese Fremde sich ihr näherte, war es nicht Nadjas Gesicht, das sie sah. Die Haut war von einer tiefen, erdigen Dunkelheit, die Augen glühten wie vergessene Kohlen unter der Asche der Jahrtausende. Aber ihre Berührung war kühl und feucht, die feuchte Umarmung eines frisch geöffneten Grabes. Der Kuss auf ihr Ohr war kein Akt der Zärtlichkeit, sondern eine Infiltration, ein Eindringen in die intime Kammer ihres Hörens, und in diesem Moment vermischten sich in Maria eine unheilige Lust und ein archaischer Schrecken. Doch wie ein Traum, der im Morgengrauen zerfällt, löste sich die Erscheinung auf, hinterließ nur ein flüchtiges Frösteln und die quälende Ungewissheit, ob dies ein Ausbruch ihres eigenen verborgenen Wahnsinns gewesen war. Sie musste an ihre Mutter denken. Der Morgen brachte einen Schmerz, der sich nicht wie ein gewöhnliches Leiden anfühlte.
Es war ein stechender, bohrender Schmerz im Ohr, als würde etwas Lebendiges in ihrem Schädel Wurzeln schlagen, sich ausbreiten wie ein unheilbarer Tumor der Seele. Der Arzt, Wissenschaftler und Mann der rationalen Welt, zeigte eine verstörte Irritation, als er die Probe aus Marias Ohr untersuchte. »Das ist kein gewöhnlicher Pilz«, murmelte er, als er aus seinem kleinen Labor zurückkam, und seine Augenbrauen zogen sich zu einer besorgten Falte zusammen. »Das ist etwas, das ich nur einmal gesehen habe. In altem«, er zögerte, »in Leichengewebe.« Die verschriebenen Antibiotika wirkten wie ein lächerlicher Versuch, die Finsternis mit einem Streichholz zu vertreiben. Maria wusste, dass dies nicht die Ursache war, sondern nur eine groteske Begleiterscheinung. Die Maske selbst schien sich in der Stille des Schlafzimmers zu verändern. Ihre Gravuren, vorher starre Linien im dunklen Holz, begannen sich zu winden und zu verschieben, als würden sie eine stumme Geschichte erzählen, deren kryptische Zeichen nur Marias wachsende Verwirrung entziffern konnte. Nadja, gefangen in der Normalität des Alltags und der Arbeitswelt, bemerkte nichts von dieser subtilen Metamorphose. Doch Maria spürte den kalten Blick der Maske, die sie rief, nicht mit Worten, sondern mit einer tieferen präverbalen Resonanz, die in den Knochen widerhallte. In der nächsten Nacht kehrte die fremde Frau zurück, ihre Präsenz dichter, unentrinnbar, ihre Berührungen waren intensiver, ihre Küsse tiefer, ein Strudel der Sinnlichkeit, der Marias Identität aufzulösen drohte. Sie verlor sich in ihr, als wäre sie ein lange verschollener Teil ihrer selbst, eine dunkle Sehnsucht, die endlich Gestalt annahm. Sie liebten sich hart und ineinander verschlungen. Am Morgen fand Nadja sie apathisch vor, eine Leere in ihren Augen, die sie nicht verstand. Maria erzählte Nadja verwirrt von ihrer Liebesnacht.
»Ich habe nicht mit dir geschlafen. Du musst geträumt haben«, sagte sie, ihre Stimme von einer beunruhigenden Distanz erfüllt, und die Worte trafen Maria wie ein Schlag, enthüllten die grausame Wahrheit ihrer nächtlichen Besessenheit.
Der Schmerz in ihrem Ohr erreichte unerträgliche Ausmaße. Der Arzt, nun von einer sichtlichen Beklemmung befallen, fand einen kleinen Käfer tief in Marias Gehörgang verankert. Mikroskopisch kleine Beinchen mit Widerhaken, ein winziges, chitinöses Monstrum.
»Das ist unmöglich«, stammelte er, während er das widerliche Insekt entfernte. »Dieser Käfer, ich habe einen befreundeten Biologen gefragt, dieser Käfer lebt nur in Gräbern, in der Dunkelheit, unter der Erde.«
Marias Gewissheit über die Beschaffenheit der Realität begann zu bröckeln. Die Maske war nicht nur ein stummes Artefakt, eine Reliquie vergangener Zeiten. Sie war ein Riss im Gewebe der Wirklichkeit, ein frischer Zugang zu etwas Unheilvollem, das jenseits ihrer kühnsten Albträume lag. Als Maria nach Hause kam, hatte sich die Atmosphäre des Schlafzimmers auf unheimliche Weise verdichtet. Nadja stand vor der Maske, ihr Gesicht bleich, ihre Augen weit aufgerissen, von einem Entsetzen, das tiefer ging als bloße Angst. Schwarze Raupen krochen aus den feinen Gravuren des Holzes, wanden sich wie lebendige Schatten die Wand hinab.
»Das Ding, es lebt«, flüsterte sie,
ihre Stimme brüchig, bevor sie mit einem erstickten Schrei aus dem Raum floh, als hätte sie die Fratze des reinen Nichts erblickt. Maria blieb zurück, allein in der stillen Gesellschaft der Maske, deren dunkles Holz nun ein unheimliches Lächeln zu tragen schien. Sie fühlte, wie etwas in ihr wuchs, etwas Dunkles, das sich aus der Tiefe ihrer Seele erhob, bereit, sie ganz und gar zu verschlingen, eine sinistre Metamorphose, deren Endstadium sie sich nicht einmal im Fieber ihrer schlimmsten Träume hätte vorstellen können. Und die Einsamkeit des Raumes wurde ein pulsierendes Versprechen des Grauens an die Gegenwart.
An die Oberfläche. Der See lag still wie ein Raubtier, das auf den richtigen Moment lauert. Die Oberfläche glänzte im Morgenlicht glatt wie Eis, aber darunter lauerte etwas ganz deutlich, das der Mann dennoch nicht benennen konnte. Er watete durch den Schlamm am Ufer, sein Gesicht von vielen Winden geprägt, die Hände rau von Arbeit und Kälte. Die Angel in seiner Faust war sein Werkzeug, sein Halt in einer Welt, die ihm selten etwas schenkte. Dann traf sein Stiefel auf etwas Hartes. Zwischen Schilf und Morast lag ein Ring, schwarz wie ein Stück gefrorener Nacht. Kein Schmuck, kein Wertgegenstand, eher wie ein Metallrest, der zu schwer war, um zufällig hier zu liegen. Der Mann hob ihn auf, das Metall war kalt und die Kälte kroch ihm in die Finger. Ohne groß nachzudenken, steckte er ihn an. Er passte. Es war eine einfache, fast trotzige Bewegung, in der Art, wie man einen Fund sichert, bevor man weitergeht. Die Pension, in der er nächtigte, war alt und müde. Die Wände rochen nach feuchtem Holz, nach Leben, das sich viel zu lange gehalten hatte. In der Nacht hörte er Geräusche, Kratzen, Schlurfen, das leise Ticken einer Uhr, die sich weigerte, stehen zu bleiben. Er lag wach, die Decke bis zum Kinn gezogen, und spürte, wie etwas Unruhiges durch das Haus kroch. Doch er war ein Mann, der schon ganz andere Dinge erlebt hatte. Er wartete, bis die Geräusche verstummten. Am Morgen fand er seine Angel zerbrochen am Ufer. Die Leine war zerrissen, als hätte etwas mit Kraft daran gezogen. Der See lag da, glatt wie immer, doch der Mann spürte, dass etwas an ihm zerrte. Nicht körperlich, sondern wie ein Gedanke, der sich nicht abschütteln ließ. Am Abend tobten Kinder durch die Pension. Ihre Stimmen hallten durch die Flure, hell und lebendig, doch als sie ihn ansahen, lag in ihren Blicken etwas, das ihn frösteln ließ. In ihren Augen ein Wissen, das kein Kind haben sollte. Er wandte sich ab, ohne zu verstehen, warum ihm plötzlich schauderte. In der Nacht stand Brackwasser auf dem Teppich, kleine Pfützen, die nicht dorthin gehörten. Etwas Kaltes strich über seine Hand und der Ring an seinem Finger fühlte sich schwer an. Der Ring schien ein ungelenker Teil seines Körpers geworden zu sein. Er trat in den Flur, wo die Wirtin stand, eine Frau, die das Leben gezeichnet hatte, wie die ewige Brandung einen Felsen. Ihr Blick fiel auf den Ring. Sie erschrak, und als sie sich gefangen hatte, erzählte sie ihm eine Geschichte, die nach Wind und Wasser schmeckte. »Zwei Schwestern«, sagte sie. Die eine ruderte das kleine Boot, die andere mit dem Ring sich an das Boot und das Leben krallend. Das Boot sank in der Nacht, in der See wütete wie ein verrücktes Tier. Die Schwestern im Wasser verschwanden, und der Ring blieb auf dem Grund des Sees zurück. Seitdem suche die verlorene Seele nach dem, was ihr genommen worden war. Der Mann hörte zu, ohne sie zu unterbrechen. Er kannte Geschichten von Menschen, die im Eis verschwanden, von Männern, die im Sturm ihr Leben ließen. Der See war kein Feind, aber er war auch kein Freund. Er nahm, was ihm gehörte. Am nächsten Morgen ging der Mann zum Ufer des unruhigen Sees. Der Ring lag schwer in seiner Hand, schwer wie eine Entscheidung, die längst gefallen war. Er warf ihn zurück in den Schlamm, dorthin, wo er ihn gefunden hatte. Der See nahm ihn auf, als hätte er nur darauf gewartet. Der Wind legte sich, das Wasser wurde ruhig. Der Mann wusste, dass manche Dinge nicht für Menschen gemacht waren. Manche Geschichten gehörten dem Land, dem Wasser, der Kälte. Und manche Berührungen, das spürte er, als er sich vom Ufer abwandte, trugen einen Frost in sich, der nicht vom Wetter kam, sondern aus einer Tiefe, die kein Mensch ausloten sollte.